Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon Andreas Beckmann. Man könnte meinen, die Friedensbewegung wurde noch nie so sehr gebraucht wie in diesen Zeiten des Krieges. Und gleichzeitig wirkt es, als sei sie gerade jetzt zerstrittener denn je. Entzweit der Ukraine-Krieg die Friedensbewegung ist deshalb der Titel unserer heutigen Ausgabe der Streitkultur. Im Vorfeld der diesjährigen Ostermärsche haben sich ja mancherorts, wie etwa in Hamburg, wichtige Bündnispartner, wie zum Beispiel die Partei Die Linke oder auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, abgewandt oder sogar Gegenveranstaltungen organisiert. Und Reporter, die sich auf den Demos dann umgehört haben, bekamen sehr unterschiedliche Antworten, was denn in der gegenwärtigen Lage zu tun sei.
Frieden schaffen ohne Waffen, das ist einfach irgendwie schon immer Kernaussage der Friedensbewegung gewesen.
Ich sehe es halt nicht so, dass man einfach sagen kann, man liefert jetzt keine Waffen und damit erreicht man Frieden. Das ist ein falscher Frieden.
Man muss diplomatische Beziehungen aufbauen.
Weil auch für uns Deutsche der Krieg immer mehr heranrückt und wir werden immer mehr zur Kriegspartei.
Russland versucht durch Kampagnen die Friedensbewegung auch zu infiltrieren und auch die Besetzung des Themas von rechter wie rechtsextremer Seite ist etwa eine besondere Herausforderung.
Die verschiedenen Initiativen zu sehen, finde ich sehr auch motivierend.
Weil ich für den Frieden bin, also und gegen die Waffenlieferung für die Ukraine.
Die Aufrufe zu den Ostermärschen, einige von denen erwähnen zwar, dass der Überfall auf die Ukraine ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, aber danach fehlt jede weitere Kritik an Putins Kriegsverbrechen und auch jedwede klare Solidarität für die Unabhängigkeit und Erhaltung der Ukraine.
In unserem Kölner Funkhaus begrüße ich jetzt Marvin Mendika vom Netzwerk Friedenskooperative. Nachdem wir diese vielen, ja doch zum Teil sehr widersprüchlichen Aussagen gehört haben, gibt es überhaupt noch eine zentrale politische Forderung der Friedensbewegung oder sind die Ostermärsche mittlerweile mehr oder weniger Happenings von besorgten Bürgern geworden?
Ja, guten Tag erstmal. Also bei den Ostermärschen hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass es zentrale Forderungen der Friedensbewegung gibt. Das ist zum einen die Forderung nach diplomatischen Initiativen, dass endlich verhandelt wird über Frieden für die Ukraine. Und das andere ist die Kritik an der immer steigenden Aufrüstung. Aber die Friedensbewegung ist gerade zerstritten, das würde ich auch so unterschreiben. Es gibt gerade eine Menge Diskussionen, mit wem man demonstriert, wofür man demonstriert.
Also auch bei Ihnen so etwas wie Krisenempfinden, das ist ja in der Presse zum Teil sehr stark verbreitet worden. Ich zitiere mal ganz bewusst eine kleinere Zeitung, die der Bewegung grundsätzlich sehr positiv gegenübersteht, die Junge Welt, und die schreibt, die Friedensbewegung sei heute so uneins wie nie. Deshalb meine Frage an unseren zweiten Gast, den Protestforscher Alexander Leistner von der Universität Leipzig. Teilen Sie diesen Eindruck und ist die Friedensbewegung im Grunde genommen längst gespalten?
Ja, ich würde den Eindruck teilen, würde aber sagen, dass das nicht erst seit 2022 der Fall ist, sondern auch schon noch mal eine längere Vorgeschichte hat und insofern quasi einige Beobachtungen, auch mediale Beobachtungen oder teilweise kritische Beobachtungen, ein Stück weit was damit zu tun haben, dass die Friedensbewegung, wo man eigentlich immer im Plural reden muss, weil es ja wirklich ein sehr buntes und heterogenes Spektrum ist, nicht eben eine Bewegung, dass sie aber eben schon seit längerem in der Krise ist. Oder ich würde es zuspitzen wollen, zu sagen, dass es eigentlich 5 Krisen gibt und nur zum Teil haben die auch was genuin nur mit der Friedensbewegung zu tun. Also um es kurz anzudeuten,
ja,
würde ich sagen,
5 Krisen sind viel.
Man kann ja dann maximal 1 oder 2 sich nochmal genauer anschauen, wenn wir mögen. Also das eine ist, glaube ich, eine Krise des pazifistischen Kompasses. Also auch das, was Herr Mendika meinte mit Zerstrittenheit. Ein Stück weit eine Krise des politischen Kompasses. Also die Frage, mit wem demonstriert man, das ist eine Frage, die schon seit 2014 virulent ist innerhalb der Friedensbewegung und wo im Grunde schon viele Spaltungen passiert sind. Es gibt ein Stück weit eine strukturelle Krise in der Bewegung, die halt relativ, sag ich mal, alt ist schon oder ihre Blütezeit hatte in den 80er Jahren, was auch ein Problem ist, glaube ich. Und dann gibt es Krisen, die auch eben Krisen der deutschen Gesellschaft sind, also unser erinnerungskultureller Kompass, aber eben auch der Kompass mit Blick auf die mentalen Landkarten, unsere mentalen Landkarten, wenn wir nach Osteuropa schauen. Und das ist, glaube ich, sichtbar geworden, auch in der Friedensbewegung, und das sind Probleme, die aber nicht nur sie hat.
Wenn Sie jetzt ein Bild malen von 5 Krisen auf einmal, wie kann es dann sein, Herr Mendieker, dass Sie andererseits vom Netzwerk Friedenskooperative dann in Ihrer Pressemitteilung nach den Ostermärschen gesagt haben, Sie ziehen insgesamt eine positive Bilanz? Wie bringen Sie diese vielen verschiedenen Friedensbewegungen noch unter einen Hut?
Ja, also ich würde Herr Leistner bei diesem ersten Punkt auf jeden Fall zustimmen und fast sogar noch weiter gehen. Also die Friedensbewegung ist schon immer ein bunter Haufen gewesen und ich glaube, also ich habe sie noch nie geschlossen erlebt. Und das ist auch in Ordnung so. Es geht schlicht und einfach darum, welche Ideen können hervorgebracht werden, um auf aktuelle Kriege und Krisen zu reagieren.
Was haben Sie da für zentrale Ideen, die noch alle verbinden?
Also ich hatte es eingangs schon gesagt, dieses Jahr, der Ostermarsch steht ja sehr eindeutig oder stand sehr eindeutig im Zeichen des Ukraine-Krieges. Und was viele Menschen auf die Straßen treibt, ist erstmal grundlegend die Ablehnung oder Skepsis oder auch Sorge, dass die vielen Waffenlieferungen zu einer Ausweitung des Krieges führen oder auch, dass sich der Krieg dadurch jahrelang hinzieht. Die Antwort der Friedensbewegung ist, dass hier einfach stärker darauf gepocht werden muss, dass die Bundesregierung endlich Anstrengungen unternimmt, nicht nur die Waffen zu liefern, sondern vor allem auch wieder die Diplomatie in den Vordergrund zu rücken. Und da gibt es einige Ansätze, die ich sehe, die verfolgt werden können, wie zum Beispiel, dass man sich auf die Suche macht, wer könnte denn in diesem Krieg vermitteln und worüber könnte verhandelt werden. Und ich denke, wenn wir uns da anschauen, beispielsweise dieses chinesische Positionspapier zum Ukraine-Krieg, bietet zumindest einige Ansatzpunkte. Und jetzt geht es mir nicht darum, irgendwie China schön zu reden, aber zumindest hat China ja doch einen anderen Einfluss nochmal auf Russland. Und da finde ich, sollte die Bundesregierung aktiver werden.
Ist das dann im Grunde letztlich ein bisschen Wunschdenken, dass man jetzt sagt, die Bundesregierung sollte aktiver werden oder man setzt auf China? Es gab ja mal Zeiten, da hat die Friedensbewegung ganz klare politische Forderungen gehabt. Gerade in ihrer Hochzeit in den 80er Jahren, damals ging es um die Stationierung von Mittelstreckenraketen und da hat die Friedensbewegung gesagt, keine amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland oder in Europa neu stationieren. Also da gab es eine klare politische Forderung. Die kann ich so nicht sehen, oder haben Sie die?
Es ist auch tatsächlich jetzt komplizierter. Also bei den Atomwaffen in den 80ern war es, sollen die hierher oder nicht? Da konnte man sich entscheiden, ja oder nein. Und mir ist selber bewusst, wenn wir jetzt vorschlagen, die Bundesregierung soll aktiver für diplomatische Initiativen werben, dann gibt es da schlicht und einfach viele Zwischenschritte. Also erstmal, dass man sich einigt, wer könnte sowas denn leiten, worüber wird dann verhandelt und ist es dann überhaupt für die Menschen in der Ukraine und auch für die russische Seite in Ordnung, in Verhandlungen einzutreten. Das ist wirklich kompliziert und ich will es auch nicht einfacher machen.
Liegt es an dieser Komplexität, Herr Leistner, dass die Friedensbewegung im Vergleich auch wieder zu den 80er Jahren da ja doch relativ wenig Menschen mobilisieren kann? Also es war jetzt die Rede von mehreren 10.000, das kann irgendwo zwischen 30.000 und 90.000 liegen. Es waren mal Millionen in den 80er Jahren, weil es einfach keine klare Analyse auch gibt, woher die Gefahr eigentlich droht, wer schuld ist an der Kriegssituation in Europa.
Ja, ich würde schon sagen, also das ist ja, das hat man im Grunde ja seit 1989, 1991, dass sich natürlich sicherheits- und außenpolitisch die Rahmenbedingungen dramatisch geändert hatten. Ich meine, in den 80er Jahren, das ist glaube ich auch nicht immer gut, das so als Vergleichsfolie zu nehmen, das hat für die Bewegung so groß, wird sie vielleicht jetzt in nächster Zeit nicht und es ist immer schwierig, daran auch gemessen zu werden quasi. Das hat dann auch manchmal dazu geführt oder sie verführt, auch nach Bündnissen zu schielen, die ihr mehr geschadet haben. Also gerade wenn ich an 2014 denke und die Montagsmahnwachenbewegung, die ja sehr problematisch war.
Inwiefern? Das wissen vielleicht nicht mehr alle.
Also genau, das ist ja im Grunde so ein erster Bruch gewesen, würde ich sagen. 2014 nach der ersten russischen Annexion in der Ukraine, wo es zunächst, glaube ich, eine gewisse Rat- und Hilflosigkeit gab im Umgang damit. Und da bildete sich dann eben 2014 am Anfang eine sehr gärige Bewegung, die man noch nicht so gut einschätzen konnte. Der Montagsmahnwachen, auch viele, die vorher noch nicht auf Demonstrationen waren oder politisch waren. Und im Grunde sozusagen über die Dauer gesehen wurde das dann eigentlich der Startschuss in Deutschland für die Popularisierung auch von Verschwörungstheorien. Also gerade wenn man sieht, wer da prominente Akteure waren, das waren eben Akteure wie Ken Jebsen oder auch Elsässer, der rechtsextreme Verleger vom Compact, die Zeitschrift. Und es gab eben auch problematische Stimmen teilweise aus der Linkspartei. Und als man merkte, da ist sozusagen so eine neue Bewegung, die jetzt nicht aus der Friedensbewegung heraus mobilisiert, gab es schon kurzzeitig quasi den Versuch, da einen Schulterschluss zu machen in dem sogenannten Friedenswinter 2014-15. Es hat dann nicht lang gedauert. Also da haben sich dann auch große Organisationen auch wieder zurückgezogen. Manche haben teilweise von vornherein gewarnt quasi, ob das jetzt anarcho-pazifistische Strömungen waren oder die Vereinigten der Verfolgten des Nationalsozialismus. Aber das war da ist sozusagen relativ viel passiert und da sind Dinge auch schon aufgetreten. Dann quasi in dieser anderen, die sich neue Friedensbewegung nannte, die uns bis heute begleiten. Ob das quasi diese YouTube-Kanäle sind, die wirklich viele, viele Menschen erreichen, oder dann auch Akteure, die wieder auftauchten in der Querdenkenbewegung. Das ist sozusagen so eine Gemengelage, die uns bis heute begleitet. Und sie hat auch was zu tun, quasi mit der, gewisserweise auch mit der Hilflosigkeit, mit der man anfänglich auf den Krieg reagierte.
Heißt das, wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, Sie sehen bei der Friedensbewegung schon länger sowas wie eine, ich will mal sagen, Offenheit nach rechts, ein Abgrenzungsproblem? Ist das Problem im Moment?
Ja, das muss man sehr unterschiedlich, glaube ich, beantworten. Es gibt viele Organisationen, die da eine sehr klare Linie ziehen quasi. Bei den Ostermärschen, das ist eben quasi auch nochmal der Strukturunterschied zu den 80er Jahren, wo es so einen großen Koordinationsausschuss der Friedensbewegung gab, der tatsächlich gesteuert hat, wo dann Delegierte gewählt wurden. Jetzt ist ja, korrigieren Sie mich, das Netzwerk Friedenskooperative ja eher quasi so eine Stelle, wo man quasi Termine bündelt und sichtbar macht, aber jetzt ja gar nicht steuert so. Und so unterschiedlich sind dann, glaube ich, auch die Proteste vor Ort. Und da sieht man dann in bestimmten Regionen auch, dass es da klare Grenzziehungen gibt oder eben auch, dass diese Mischmilieus, die es im Grunde seit 2014 gibt, schon auf der Straße sind oder dass sie ganz eigene Mobilisierungen machen. Das dann im letzten Jahr gegen die Münchner Sicherheitskonferenz war. Da gab es dann zwei Demonstrationen, eine aus linken Bündnissen und eine aus der Querdenkenbewegung der Südwestdeutschen.
Dieses Jahr,
genau. Entschuldigung. Und so hat man quasi beides. Man hat da Ränder und Strömungen in der Bewegung, die wirklich sehr problematisch sind. Kampagne Stopp Rammstein zum Beispiel. Quasi, also das gibt's und es gibt eben auch ganz massiv die Aneignung des Friedensthemas durch andere Bewegungen, ob das in Dresden war mit Uwe Steimle, was im Grunde wie eine SED-Propaganda-Demonstration wirkte. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, sozusagen die Frage der Komplexität, dass mein Eindruck ist, dass eben der Friedensbegriff, und das könnte, wenn man auch sagt, wir sind eine bunte Bewegung und das muss man auch aushalten, aber doch so ein Minimalkonsens zu sagen, brauchen wir mehr als so einen leeren und abstrakten Friedensbegriff sozusagen. Müssen wir nicht an alle Demonstrationen und Bündnispartner die Frage stellen, was versteht ihr eigentlich unter Frieden? Für wessen Frieden geht ihr auf die Straße und wer zahlt den Preis dafür? Und diese Abstraktheit, vielleicht letzter Gedanke, das ist eben was mir sehr auffiel. Also ich hatte in einem Aufruf gelesen, quasi, wer auch immer auf dem Schlachtfeld gewinnt, sozusagen, die drunter leiden müssen, sind halt die Menschen vor Ort. Und da würde ich doch sagen, und das hat was mit Empathiefähigkeit, mit unserem Blick auch auf Osteuropa zu tun. Es macht doch einen Unterschied ums Ganze quasi, ob die Ukraine gewinnt oder ob Russland gewinnt. Und dieses ganz abstrakte Reden über Krieg und dieses manchmal entleerte Reden über Krieg das und Frieden, das finde ich tatsächlich problematisch.
Ist das so beim Netzwerk Friedenskooperative, dass Sie im Grunde genommen gar keinen Friedensbegriff mehr haben und auch keine Grenzen nach rechts mehr ziehen, Herr Mendieker?
Nein, das hat Herr Leistner, glaube ich, gerade auf die Friedensbewegung als Ganzes gezogen und in Teilen stimme ich da absolut zu. Das ist wirklich problematisch und um auf diesen Punkt mit dem Friedensbegriff zu kommen, also Frieden hat ja verschiedene Bedeutungen. Das zum einen, dass kein Krieg aktiv geführt wird und das andere ist aber auch ein Zustand, wo sich Leute nach ihrer Fassung entfalten können. Und das ist natürlich jetzt beim Ukraine-Krieg total wichtig zu beachten. Also die Ukrainer wollen nun mal nicht unter einer russischen Besatzung leben. Und ja, ich kann Herr Leistner dann nur zustimmen.
Nun habe ich mir im Vorfeld verschiedene Ostermärsche angesehen. Das war insofern auch nicht schwer, weil es zum Beispiel hier in Berlin gleich zwei gab. Der eine ganz klassisch organisiert von Menschen, die schon seit Jahrzehnten aktiv sind in der Friedensbewegung, die gesagt haben, wir haben immer gewarnt, man darf Russland nicht so in die Enge treiben und wir müssen jetzt auf Russland zugehen. Und dann gab es eine zweite Kundgebung. Die war sehr viel jünger, sehr viel kleiner auch, muss man schon sagen, deutlich weiblicher, migrantischer geprägt. Und die haben gesagt, was Sie eben auch angesprochen haben, es gibt keinen Frieden ohne Freiheit. Und wir Ukrainerinnen, die das zu einem großen Teil organisiert haben, wir zahlen den Preis. Gehören die jetzt beide noch zur Ostermarschbewegung? Oder, also weil die beiden konnten nicht zusammen demonstrieren, sondern haben quasi gegeneinander mobilisiert.
Das fand ich auch sehr interessant zu beobachten dieses Jahr. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, ähnliche Gruppen, die einen alternativen Ostermarsch in Berlin auf die Beine gestellt haben. Ja, den haben wir dann auch bei uns in den Terminkalender mit aufgenommen, weil da können wir den VeranstalterInnen so im Detail nicht reinreden.
Also man kann sozusagen unter dem Dach der Friedensbewegung heute sowohl auf der Seite Russlands quasi wie auf der Seite der Ukraine stehen?
Nein, also wir vom Netzwerk Friedenskooperative geben da auch in den letzten Jahren mehr an Richtung vor oder versuchen das zumindest und hatten deshalb auch in diesem Jahr wieder einen eigenen Aufruf veröffentlicht, der natürlich auch festhält, dass Russland sich aus der Ukraine zurückziehen muss. Und ja, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt vom Anfang. Die Friedensbewegung ist bunt und sie funktioniert auch bottom-up, nicht top-down.
Heißt es dann, dieser Friedensbegriff, den Herr Leistner eben genannt hat, einen leeren Friedensbegriff, einen abstrakten Friedensbegriff, den zu klären, kann gar nicht im Interesse der Friedensbewegung sein, weil dann müssen sie sich auf die eine oder andere Seite schlagen und verlieren ein bisschen an ihrer Buntheit?
Nein, ich glaube, genau da müssen wir hinkommen. Nämlich, also es gibt Dinge, die muss man aushalten. Ich glaube nicht, dass diese Demos, die da in Berlin parallel stattfanden, jemals zueinander finden. Aber ich fände es doch sehr gut, wenn wir als Friedensbewegung darauf hinwirken würden, dass wir den Ukrainerinnen und Ukrainern glaubhaft versichern können, wir wollen auch nicht, dass ihr unter russischer Okkupation leben müsst. Unsere Mittel sind nur andere.
Das heißt, wie könnte man den Friedensbegriff vielleicht klären, Herr Leistner, weil Sie das angesprochen haben, der pazifistische Kompass funktioniert nicht mehr. Es gab ja auch aus der Friedensbewegung, aus der katholischen Friedensbewegung Pax Christi heraus mal Ansätze, neu über Frieden nachzudenken und vielleicht sogar sowas wie die Waffenlieferungen an die Ukraine als eine Möglichkeit sogar der Friedenspolitik mit einzubeziehen. Kann so etwas der Friedensbewegung weiterhelfen oder führt das eher zu einer Vertiefung der Spaltung?
Also ich oute mich jetzt mal, dass ich selber sozusagen auch eine friedensbewegte Biografie habe, quasi in Ostdeutschland, sozusagen in den Resten der ehemaligen DDR-Friedensbewegung. Ich habe dort Friedensbewegungen kennengelernt als eine, die sich eigentlich, also und da spreche ich nicht von sozusagen von der Friedensbewegung in Ostdeutschland, sondern in den Gruppen, wo ich aktiv war, quasi, dass man sich sehr schmerzhaft immer wieder dem Prozess stellt, quasi Antworten zu finden auf die jeweils sich ändernden Herausforderungen der Zeit quasi. Und damit ein Stück weit, selbst wenn die Bewegung vielleicht alt ist oder nicht mehr ganz so jung, aber doch zumindest innerlich jung bleibt, quasi immer wieder zu fragen, was ist eigentlich unsere Position in wirklich dramatischen Umbrüchen. Und es gibt kaum einen dramatischeren in den letzten Jahrzehnten als den jetzt, wo auch nicht klar ist, wie er ausgeht. Und Sie sprachen das an, was ihr helfen würde, glaube ich, sozusagen, wären Konflikte und auch ein Streit immer wieder, so im Guten, ja. Aber Konflikte, das ist ja, das lernt man eben auch in der Friedensbewegung, würde ich sagen, oder habe ich gelernt, dass die was Gutes sind, was Konstruktives, dass man das lernen muss. Und es gab so einen nicht ganz so konstruktiven Konflikt in den 90er Jahren, 1995 begann das bei Pax Christi eben angesichts des kriegerischen Zerfalls Jugoslawiens angesichts Srebrenicas, wo im Grunde der Punkt, den die Ukrainerinnen und Ukrainer in Berlin auf ihrer oder alternativen Ostermarsch im letzten Jahr oder in diesem Jahr ansprechen, sozusagen diesen Kernkonflikt zwischen: Für wen stehen wir sozusagen? Also gibt es eine Option für Gewaltfreiheit und eine Option für die Opfer, die Angegriffenen quasi.
Also eine, die das beides vereint, meinen Sie?
Und das sozusagen produziert Dilemmata. So. Also das kann man auch nicht lösen. Es produziert immer sozusagen, das kann man nur auflösen, indem man sagt, uns sind die Opfer egal oder uns ist Gewaltfreiheit egal. Es ist ein Dilemma, mit dem man umgehen kann. Und dort wurde versucht, quasi anzustoßen, ob nicht die vorrangige Option, was ein Schlagwort aus der Friedensbewegung ist, aus Teilen der Bewegung, die vorrangige Option für Gewaltfreiheit nicht eben auch heißt, dass es Grenzfälle gibt, sozusagen besondere Situationen, wo man eingestehen muss, dass im Grunde ein Krieg oder wie wir jetzt das auch in der Ukraine erleben, sozusagen eigentlich nicht mit friedlichen Mitteln gelöst werden kann. Und es hilft den Opfern eben nicht, wenn man sich auf die Straße stellt und sagt, wir haben es ja immer schon gesagt, Waffen bringen zu nichts, sondern sozusagen zu fragen, gibt es nicht solche Grenzfälle, wo dann die Aufgabe der Bewegung nicht wäre, sozusagen die Waffenlieferung, dafür ist sie ja nicht der Akteur, aber zumindest dieses Dilemma transparent zu machen und diese Diskussion zu öffnen, ein Stück weit, und dann die zu sein, die auch immer darauf achtet, dass aus dem Grenzfall kein Normalfall wird, was dann der Sündenfall tatsächlich der Friedensbewegung wäre, was ich aber nicht sehe, aber das zumindest, und das als ein Handlungsmuster zu haben, mit dem man auf bestimmte kriegerische Konstellationen reagieren kann, das hätte sicher auch nochmal manche Positionierung erleichtert, auch zum Ukraine-Krieg. Und das ist ein Streit, der da auch abgebrochen wurde, der nicht ausgetragen wurde. Und eben wie auch diese ungeklärten Bündnisfragen 2014, das ist was man eben mitschleppt, glaube ich. Und ich würde mir manchmal wünschen, das passiert vielleicht, aber man bekommt es öffentlich nicht so mit, dass es eben auch eine Auseinandersetzung mit den Betroffenen von Kriegen gibt. Ich hatte im letzten Jahr ein Themenheft herausgegeben, Forschungsjournal Soziale Bewegung zum Zustand der Friedensbewegung, und da ein Streitgespräch organisiert zwischen UkrainerInnen, zwischen deutsch-syrischen Menschenrechtsinitiativen, Vertretern der Friedensbewegung. Also es war nicht möglich, offizielle Vertreter der klassischen Friedensorganisation als Streitpartner mit an den Tisch zu bekommen. Das hat dann eine junge Aktivistin, Clara Tempel, mit einer schillernden Familienbiografie gemacht und gut gemacht. Aber diesen Streit zu führen und zu sagen, uns sind die Opfer eben nicht egal, das finde ich, glaube ich, wichtig, damit die Bewegung, auch wenn sie vielleicht nicht altersmäßig jünger wird, so schnell, aber jung bleibt, mit Blick auf sich ändernde gesellschaftliche Umstände.
Fehlt das, Herr Mendika, dass Sie Empathie zeigen zu den Opfern und vielleicht eben dann auch von Ihrer Grundforderung Frieden schaffen ohne Waffen weggehen? Oder wäre das sozusagen das Ende der Identität der Friedensbewegung?
Nee, also ich muss kurz nochmal mit einem Punkt aufräumen. Nicht alle in der Friedensbewegung sind pazifistisch eingestellt. Mhm. Ich zum Beispiel auch nicht. Und ich kann mit der Forderung Frieden schaffen ohne Waffen vollkommen gut leben, wenn wir jetzt sagen, okay, das muss jetzt das Ziel sein, dass wir zum Beispiel im Ukraine-Krieg wieder dahin kommen. Der andere Punkt, den Herr Leistner gerade angesprochen hat, das stimmt. Die Friedensbewegung ist nicht sonderlich gut aktuell da drin, mit den Betroffenen des Ukraine-Krieges irgendwie in einen Dialog zu kommen. Da stimme ich überein.
Heißt das, weil wir schon am Ende der Sendezeit sind, im Grunde genommen ist die Friedensbewegung heute ähnlich ratlos wie auch die Politik?
Fragend schreiten wir voran, gibt es ja den Spruch. Und ich glaube, so ist das halt. Und man muss sich damit abfinden. Und es macht aber trotzdem die Forderungen der Friedensbewegung, wo es noch Einigkeit gibt. Das heißt, dass mehr Diplomatie wieder gewagt werden muss, auch wenn die Umstände wahnsinnig schwierig dafür sind, nicht verkehrter.
Dann Schließen wir mit diesem Fazit fragend, schreiten wir voran. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch, Alexander Leistner, Protestforscher an der Uni Leipzig, und Marvin Mendika vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn. Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer für ihre Aufmerksamkeit. Wer mag, kann alle Argumente nochmal im Netz nachhören, in der DLF-Audiothek oder auf deutschlandfunk.de. Hier im Programm folgt gleich Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Andreas Beckmann.